Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und in dieser Episode sind die Gründerinnen Ronja Hofacker und Luisa Plasberg zu Gast. Gemeinsam haben sie Equally gegründet und wollen damit nicht nur das vereinbarkeitsfreundlichste Unternehmen werden, sondern vor allen Dingen auch die gerechte Aufteilung von Care-Arbeit im Privatleben voranbringen. Wir sprechen deshalb darüber, wie eine App und sogenannte Check-ins dabei helfen können. Was es damit auf sich hat, dass nur mit kleinen Maßnahmen sich schon eine Lücke von 70.000 Fachkräften schließen kann und wie sie sich als Gründerinnen auf dem Weg gefunden haben. Equally richtet sich dabei nicht nur an Privatpersonen, sondern wurde bereits von Unternehmen entdeckt, die das Potenzial von gerechter Aufteilung von Care-Arbeit bereits erkannt haben. Eine spannende Episode für alle, die auch den Wunsch haben, sich mit der oder dem Partnerin die Aufteilung im Alltag zu optimieren oder auch nach einer Lösung im Unternehmen für Mitarbeitende suchen. Auf die Plätze, sichtbar, los! Ja, herzlich willkommen. Heute begrüße ich Ronja Hofacker und Luisa Plasberg von Equally. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hi, schön dich zu sehen und zu hören.
Ja, heute wollen wir mal über euch sprechen, aber auch natürlich über Equally. Was ist das eigentlich? Als allererstes möchte ich aber mal von euch beiden wissen, was gab es eigentlich für so einen Aha-Moment vielleicht in eurem Leben oder auch auf dem Weg zu eurer Gründung, der euch dahin gebracht hat, wo ihr vielleicht heute seid oder der eine richtige Wendung in eurem Leben gebracht hat. Und ist immer so eine Frage, die wirklich tolle Sachen da auch hervorbringt. Und deshalb bin ich auch sehr neugierig bei euch. Ronja, magst du vielleicht anfangen?
Ja, super gerne. Also ich würde sagen, der größte Wendepunkt für mich war vor ein bisschen mehr als 2 Jahren. Da bin ich nämlich Mutter geworden, da ist meine kleine Tochter geboren worden. Und das weiß man ja auch, dass das natürlich eine große Veränderung mit sich bringt, auf die man sich aber auch sehr schwer irgendwie nur vorbereiten kann. Und das verändert natürlich total viel. Also einmal habe ich jetzt weniger Zeit zur Verfügung, weil ich natürlich auch Zeit mit meiner Tochter verbringe. Ich muss irgendwie mehr Absprachen treffen als vorher. Daraus ergibt sich auch, dass ich automatisch irgendwie nochmal stärker hinterfragt habe, was ist mir eigentlich wichtig, was priorisiere ich in meinem Alltag und wofür wende ich dann die Zeit, die ich eben habe, auch noch auf. Und dann ist es auch noch quasi parallel zusammengekommen, dass ich auch mit Luisa Equally zusammen gegründet habe. Aber dazu erzählen wir dir bestimmt gleich noch mal ein bisschen mehr.
Dankeschön. Luisa, was gab es bei dir für einen Aha-Moment?
Ja, bei mir war der Aha-Moment sehr eng mit der Politik verknüpft. Also ich habe ursprünglich mal Politik und VWL studiert und so alle klassischen Berufseinstiegssachen gemacht im politischen Bereich in Berlin und in Brüssel bei der EU. Habe dann im Bundestag angefangen zu arbeiten. Das war so mein erster Job nach dem Master bei Verbänden. Also immer in dieser Ökosystem Politik, weil das auch meine große Leidenschaft war, weil ich wusste, ich will politisch was verändern. Und irgendwann ist aber bei mir so der Groschen gefallen, dass wenn man langfristig in der Politik bleiben möchte, dann gibt es eigentlich nur 2 Karriereoptionen. Entweder man tritt selber in eine Partei ein und wird selbst Politikerin, also kandidiert für ein Amt. Und das konnte ich mir nie wirklich vorstellen. Oder der zweite Weg ist, du bindest dich quasi langfristig an die Karriere eines Politikers oder einer Politikerin und gehst quasi mit ihr diesen Weg, so wie sie eben quasi in ihrer Politikerinnenkarriere voranschreitet. Und als mir das so klar geworden ist, dass das die Perspektiven sind, wusste ich, das ist es eigentlich beides nicht für mich. Weder das eine noch das andere möchte ich machen. Und da war für mich so der Shift klar, ich möchte an diesen gesellschaftlichen Themen dranbleiben, aber vielleicht sie nicht ausschließlich aus einer politischen Perspektive verändern, sondern vielleicht eben auch aus einer unternehmerischen heraus. Und deshalb habe ich dann zum Beispiel meinen Job im Bundestag gekündigt und bin halt in diese Startup-Welt gewechselt und habe dort meinen Weg versucht, eben an diesen Themen weiterzuarbeiten, aber von einem anderen Blickwinkel aus.
Auch sehr spannend und auch immer interessant, wo ihr als Gründerinnen herkommt, weil ich glaube, die Backgrounds könnten nicht unterschiedlicher sein, nicht nur bei euch beiden, sondern insgesamt. Und es zeigt auch immer wieder, dass so viele Karrieren und so viele Wege dahin führen können. Und für alle, die uns jetzt zuhören und auch vielleicht die Idee haben, mal zu gründen, egal welchen Background ihr habt, ich glaube, ich habe mittlerweile schon fast alles gehört, was es gibt, aus welcher Motivation heraus man auch gründen kann. Es gibt also keinen den Weg und ich glaube, das sieht man auch bei euch beiden. Umso mehr wollen wir mal erfahren, was habt ihr eigentlich gegründet, was macht ihr? Stellt euch doch nochmal vor, beziehungsweise auch vor, was ihr da so mit Equally vorhabt.
Ja, vielleicht fange ich einfach mal an und kann die Geschichte weitererzählen, was ist nach der Politik passiert. Ich hatte damals gekündigt, ohne zu wissen, was ich als nächstes mache. Sehr bewusst, weil ich mir mal dachte, wenn ich von meinem jetzigen Standpunkt aussuche, dann sehe ich ja nur die Sachen, die von hier aus sichtbar sind. Ich muss mich wirklich irgendwie auch da rausbewegen aus dieser Politikbubble. Und so bin ich relativ schnell eben in diese Berliner Startup-Szene gekommen und habe für verschiedenste Gründerinnen und Gründer so als rechte Hand gearbeitet und habe dort eben gemerkt, wie man auch unternehmerisch an politischen Themen arbeiten kann. Das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Ich habe da mit großartigen Frauen wie Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer und Co. zusammenarbeiten können und war von denen natürlich auch inspiriert, dass Unternehmertum viele verschiedene Formen haben kann, hatte aber nie die Idee, dass ich jetzt irgendwie selbst unbedingt gründen muss. Ich war eigentlich in meiner selbstständigen Rolle da total happy. Gleichzeitig habe ich aber privat immer wieder gesehen und auf eine Art fasziniert beobachtet, wie eben wir uns im Privaten so viel weniger progressiv verhalten, als wir das eben im Job tun. Also ich fand das immer so krass, dass wir im Job irgendwie ganz klar für Gleichberechtigung kämpfen, Gender Equality, Female Empowerment in der Berufswelt ein Riesenthema ist, aber in privaten Beziehungen noch überhaupt nicht. Also immer, wenn ich irgendwo eingeladen war mit meinem Partner, war es eigentlich fast immer die Frau, die dann das Abendessen gekocht hat für den Besuch. Oder wenn Paare Kinder bekommen haben, dann war es doch immer der Fall, dass eigentlich die Frau 12 Monate in Elternzeit gegangen ist. Also da gab es so ganz klassische Bilder wieder und das hat mich immer umgetrieben, warum ist das so? Und irgendwann habe ich angefangen, mich da ein bisschen schlauer zu machen und habe ganz viel darüber gelesen, Studien, Zeitungen und habe eben auch angefangen, mit Paaren zu sprechen und habe einfach mal ganz viele Paare versucht zu interviewen, warum das bei ihnen so ein Thema ist und wie sie das angehen und habe so ein paar Lösungsideen mit denen diskutiert. Und eins dieser Paare, mit denen ich eben damals gesprochen habe, waren eben auch Ronja und ihr Mann. Und so habe ich dann Ronja kennengelernt und so ist dann irgendwie auch Equally geboren worden.
Genau, und da kann ich ja dran anschließen. Also als wir uns kennengelernt haben, da war ich gerade in Elternzeit. Ich habe vorher bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet. Meine Tochter, die war ein paar Monate alt. Und mein Partner und ich, wir haben damals, also schon vor der Geburt, gesagt, wir wollen uns die Zeit mit unserer Tochter 50-50 aufteilen. Und das war also irgendwie so von Anfang an klar, aber wir wussten halt nicht so richtig, was das bedeutet, so im Alltag. Also was für Konzepte braucht man da? Wie setzt man das dann wirklich um? Und ich habe dann eigentlich von Anfang an erlebt, einmal, es ist nach wie vor sehr ungewöhnlich, so ein Modell zu leben. Also es ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man als Frau kurze Zeit nach der Geburt Dinge alleine ohne das Kind macht. Da wurde ich immer wieder drauf angesprochen und wurde irgendwie gefragt, so, hey, du warst doch gerade noch schwanger, so, was ist jetzt mit deinem Baby, was macht das gerade? Und auch, dass das eben bedeutet, dass man innerhalb der Partnerschaft auch einfach anders miteinander ins Gespräch kommen muss, immer wieder auch Verhandlungen letztlich führen muss, so austarieren muss, wie machen wir das jetzt und was funktioniert gerade für uns im Alltag und das verändert sich gerade am Anfang mit einem kleinen Kind natürlich auch immer wieder. Und deswegen war ich natürlich direkt Feuer und Flamme für die Idee zu Equally, mit der ich mit Luisa ins Gespräch gekommen bin. Und so hat sich das dann so Schritt für Schritt entwickelt, dass wir auch gesagt haben, wir wollen das irgendwie zusammen machen und wir sind da irgendwie an einem total wichtigen Thema dran, nämlich wie schaffen wir als Paar im Privaten Vereinbarkeit zu leben. Und genau, ich glaube, das ist auch so, gerade viele Frauen und Frauen, die schon vielleicht auch schon Kinder bekommen haben, die werden das kennen, dass es eben diese krasse Umstellung gibt und dass es sich dann manchmal fast schon so anfühlt, als müsste man so für jede kleine Freiheit sehr stark kämpfen, die man dann wieder zurückbekommen möchte. Und es wäre halt total wünschenswert, wenn in Zukunft es einfach viel normaler ist für Paare, diese Gespräche dann auch von Anfang an einzuplanen und sich irgendwie gut auch auf diese Lebensveränderungen, neue Lebensabschnitte vorzubereiten, damit man die dann als Team gemeinsam irgendwie so gut und positiv gestalten und erleben kann.
Darf ich da mal fragen, was meinst du, diese Freiheit erkämpfen, also in deinem privaten Umfeld oder kannst du da mal Beispiele machen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also ich glaube, es ist tatsächlich, es fängt bei so ganz kleinen, trivialen Dingen an, wie ich möchte jetzt alleine mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen. Das ist ja so das Selbstverständlichste auf der Welt eigentlich. Aber wenn man ein kleines Baby hat, ist es dann oftmals eben nicht so selbstverständlich, weil man stillt vielleicht als Mutter, man spürt auch eine sehr große Verantwortung für das Kind. Man wird ja auch von außen sehr stark für das Kind eben verantwortlich gemacht. Und dann ist es eben gar nicht so leicht, also einmal diese Zeit wirklich zu finden, weil du brauchst eine andere Person, die dir dann diese Zeit ermöglicht. Und auch für sich selber zu sagen, ich möchte das jetzt und ich möchte, mir tut das auch gut, diese Freiheit zu haben. Und das ist, glaube ich, das, was sich dann oft wie so ein sowohl innerer als auch äußerer Konflikt anfühlt und eben auch teilweise ist. Und genau, also je früher man aber als Paar über diese Themen ins Gespräch und in den Austausch kommt und auch so akzeptiert, dass es quasi ein Prozess ist, bei dem man immer wieder neu eben sich austauschen muss und neu austarieren muss, was passt gerade für uns, desto weniger Konflikt behaftet sind dann eben auch diese, also ist es auch diese Bedürfnisse zu äußern, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Und desto mehr kann man sich dann eben auch gemeinsam auf die ganzen schönen Seiten, die es ja auch beinhaltet, dann eben ein kleines Kind zu haben, einzulassen. Also quasi so ein bisschen so als Team das dann auch für sich zu durchleben und da Lösungsansätze für beide zu finden. Weil ich glaube, für die meisten ist es eben nicht einfach nur die ganz easy Route zum kompletten Familienglück, sondern es gibt da dann meistens eben auch diese Punkte, wo es so ein bisschen, ja, konfliktbehaftet dann auch wird.
Okay. Gut. Jetzt wissen noch nicht alle, dass daraus dann auch eine Gründung entstanden ist. Vielleicht, Luisa, oder könnt ihr uns da abholen, was genau Equally, euer Unternehmen, heute damit zu tun hat?
Ja, wir haben Equally gegründet, um Paaren dabei zu helfen, Care-Arbeit, also sowas wie Haushalt und Kinderbetreuung, besser untereinander aufzuteilen. Und das haben wir deshalb gegründet, weil wir davon ganz stark überzeugt sind, dass ein Riesenhebel für Gender Equality heute im Privaten liegt. Also ob Männer und Frauen gleichberechtigt Karriere machen, hängt mindestens so viel damit zusammen, wie sie im Job gefördert werden, wie sie zu Hause sich die Arbeit aufteilen. Und genau da setzen wir an und dafür haben wir ein digitales Tool, also eine Web-App gebaut und machen eine Live-Session-Reihe und Communities, weil wir wirklich so eine Bewegung bauen wollen. Also einerseits mit den Paaren, die das nutzen, es sind über 250 Paare, die inzwischen in der Equally-Community sind und das Tag für Tag nutzen. Das sind aber auch Arbeitgeber, die Equally ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das sind Educational-Kampagnen, die wir machen, wo wir einfach über dieses Thema aufklären wollen, auf Instagram, teilweise mit der Reels mit über 1 Million Views, wo wir einfach Fragen diskutieren, was ist fair, was ist unfair an Partnerschaften und da wirklich diese Diskussion starten wollen. Und ganz wichtig ist, dass unser Ansatz dabei immer ist, so möglichst pragmatisch den Paaren zu helfen, also wirklich ganz konkret mit unserem Produkt einen Beitrag zu leisten, dass Paare für sich eine bessere Aufteilung finden und eben ein Modell, was für sie gut passt.
Und wie kann eure Web-App dabei helfen, Dinge, die Ronja gerade beschrieben hat, zu lösen, ins Gespräch zu kommen, habe ich jetzt verstanden, aber auch Freiheiten zurückzugewinnen oder auch dann gezwungen zu sein, auch Aufgaben anders zu verteilen. Was leistet eure Web-App dabei? Muss ich dann nicht mehr miteinander sprechen und kriege ich Hausaufgaben zugewiesen oder ja, wie sieht das aus?
Ja, also miteinander sprechen muss man trotzdem noch, aber die Nutzung, die sieht so aus, dass wenn man als Paar Equally Mitglied wird, dann startet man mit der sogenannten Who Cares Session, also wen kümmert's von uns. Und Equally ist dabei die neutrale dritte Stimme mit am Tisch, die die Paare Schritt für Schritt durch das Gespräch führt, um Care-Arbeit, also Haushalt und Kinderbetreuung, dann besser aufzuteilen. Und diese Session, die dauert so zwischen, ich würde sagen, so 30, 45 Minuten, bei manchen aber auch über eine Stunde. Also gerade auch wenn man Kinder hat, dann gibt es eben noch mehr Aufgaben, die da zu verteilen sind. Und am Ende steht dann eine Aufteilung mit klaren Verantwortlichkeiten für verschiedene Aufgabenbereiche im gemeinsamen Alltag. Und damit starten die Paare dann eben auch in ihrem Alltag und probieren diese Aufteilung erstmal aus. Und dann gibt es aber regelmäßige Termine, wo sie wieder zusammenkommen. Wir nennen das Check-in. Die dauern so eine halbe Stunde. Und da sprechen die Paare eben darüber, was hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert, was hat gut funktioniert, müssen wir irgendwas ändern, was steht in der nächsten Woche an. Und sie können aber auch dann nochmal tiefer einsteigen in so typische Themen, wie zum Beispiel Sauberkeitsstandards. Das kennen wahrscheinlich sehr viele, also dass einer in der Partnerschaft vielleicht nicht so ganz zufrieden ist, wenn der andere putzt, dass man sich darüber nochmal austauscht, da einen gemeinsamen Standard findet. Aber sie können eben auch in so weiterführende Themen wie zum Beispiel die gemeinsamen Finanzen einsteigen. Und damit bauen sich die Paare so eine Routine, um zu diesen Themen im Austausch zu bleiben, um dann eben Konfliktthemen gar nicht erst aufkommen zu lassen und sich eben da auch als Team so näher zu kommen und ihr gemeinsames Leben eben ganz genauso zu gestalten, wie sie sich das wünschen, weil es gibt kein Modell, was Equally irgendwie vorgibt, sondern alle Modelle sind möglich. Es geht darum, eben in diesem Gespräch zu bleiben und die Entscheidung ganz bewusst zu treffen. Mhm.
Ronja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann fühle ich mich natürlich an gewisse Situationen im Privaten erinnert, aber ich höre da auch ein Vokabular, das mir durchaus aus dem beruflichen Kontext eher vertraut ist, das Team, die Check-ins und so weiter. Das ist ja sehr strukturiert auf der einen Seite und ich hoffe, dass die Emotionen da nicht auf der Strecke bleiben. Aber ist es so, dass tatsächlich das, was du beschreibst, nämlich die Care-Arbeit oder überhaupt, sag ich mal, das Funktionieren des Haushalts, dass wir das mehr als Projekt betrachten sollten und tatsächlich strukturierter angehen? Und habt ihr da schon mal eine Studie gemacht oder euch an irgendetwas orientiert oder habt ihr das erfunden? Was steckt dahinter?
Ja, genau. Also tatsächlich, das stimmt, dass viele von den Begrifflichkeiten sozusagen aus dem Beruflichen eher kommen. Und das ist auch ganz bewusst so, weil einen gemeinsamen Haushalt sozusagen zu führen, das ist ja auch eine komplexe Aufgabe tatsächlich. Und da steckt auch einfach viel Arbeit dahinter. Und tatsächlich ist es ja so, dass diese Gespräche rund um diese Tätigkeiten, also Haushalt, Kinderbetreuung, Verantwortlichkeiten innerhalb von dem Bereich, die sind halt häufig emotional aufgeladen, aber nicht unbedingt konstruktiv emotional aufgeladen. Und da unterstützen wir die Paare eben dabei, dass es eher ein konstruktives Gespräch wird, bei dem dann auch eine konkrete Lösung am Ende steht. Und genau, und um auf deinen auf deine andere Frage einzugehen, das war, sollten wir das sozusagen mehr so als Projekt betrachten, ne? Mhm. Genau, also ich glaube, es macht total viel Sinn, sich da als Paar eben eher so als Projektteam auch zu sehen, bei dem eben beide auch Verantwortung übernehmen und dadurch dann eben den Freiraum zu schaffen für beide, auch für beide gemeinsam, dass man schöne emotionale Momente dann auch genießen kann. Und wir sehen eben bei den Paaren, die wir begleiten, dass es häufig so ein sehr großen Aha-Moment nach dieser ersten Session schon gibt, weil einfach mal sichtbar wird, wie viel Arbeit da so dahinter steckt, den gemeinsamen Alltag irgendwie funktionieren zu lassen. Und deswegen berichten die Paare eben auch, dass Equally zu deutlich weniger Streit führt. Also für 2/3 der Paare reduziert das eben die Streitigkeiten, und über 90% sagen, dass es ihren Mental Load reduziert, also so dieses Drandenken, dass etwas zu tun ist, das wird eben durch die Lösung sehr stark reduziert. Mhm. Und genau, um auf deinen anderen Punkt noch einzugehen, ob wir uns das selber ausgedacht haben. Nein, wir haben uns das nicht ausgedacht. Es gibt sehr viel schon Literatur dazu, wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Literatur, auf deren Grundlage wir Equally entwickelt haben. Aber wir haben das Ganze eben in so ein digitales und direkt anwendbares System überführt, sodass es jetzt nicht die Aufgabe von einer Person, häufig der Frau in der Beziehung ist, sich da irgendwie einzulesen und sich dann zu überlegen, was bedeutet das jetzt für uns, sondern man kann das eben so spielerisch in dieser Session gemeinsam machen.
Okay. Ja, spannend, und vor allen Dingen auch die Erkenntnisse, die ihr jetzt schon bereits gewonnen habt. Wie lange gibt es Equally schon?
Wir sind vor ungefähr 1,5 Jahren mit Equally gestartet und haben erstmal ein knappes Jahr Produktentwicklung gemacht, also mit über Insights von über 1000 Paaren Equally entwickelt, haben immer wieder Kohorten gemacht, wo wir Versionen des Produkts eben getestet haben, und sind dann im Oktober 23 an den Markt gegangen. Sowohl D2C, also wo Paare direkt die Mitgliedschaft für sich kaufen können, als auch B2B im Arbeitgeberkontext, wo eben Arbeitgeber Equally ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und da eben auch Inhalte rund um dieses Thema Care-Verantwortung im Unternehmen sichtbar machen.
Auch ein spannender Aspekt, Thema Care-Arbeit im Unternehmen, das gibt es ja auf 2 Ebenen, einmal mit Kindern, aber auch einmal mit pflegebedürftigen anderen Angehörigen. Scheinbar sprecht ihr ja mit Unternehmen darüber. Was ist das für eine Perspektive? Wie schauen Unternehmen heute darauf und warum finden die attraktiv, was ihr macht?
Ja, wir sind oft überrascht davon, wie sehr Care-Arbeit schon ein Thema auch in Unternehmen ist und wie weit viele Unternehmen da schon sind, also wie offen sie dafür sind, ihre Mitarbeitenden da auch zu unterstützen. Am Anfang hatten wir immer wieder so die Befürchtung, ist es vielleicht von den Arbeitgebern als ein zu privates Thema wahrgenommen, wo sie sich nicht einmischen wollen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir werden immer wieder von Elternnetzwerken, Frauennetzwerken, Unternehmen eingeladen, um gerade zu diesem Thema Care-Arbeit und Mental Load Erfahrungen zu teilen und eben auch Workshops zu machen, wie kann man das gut teilen als Paar, und auch, was hat das für, wir nennen es immer so Dual-Career-Couples, für Effekte, also wie kann man es Paaren ermöglichen, die beide eine vermutlich eher vollzeitnahe Karriere fortführen wollen, genau das auch hinzukriegen. Und da sehen wir auch, dass Arbeitgeber da wirklich schauen wollen, was bedeutet das auch für Führung, was bedeutet das für unsere Unternehmenskultur, um eben einerseits Frauen zu ermöglichen, eben schneller zum Beispiel in den Job zurückzukommen oder auch mit mehr Stunden, aber gleichzeitig eben auch sichtbar und möglich zu machen, dass Männer oder Väter für Care-Verantwortung für Kinder oder auch für pflegende Angehörige ihre Zeit reduzieren, auf Teilzeit, längere Elternzeiten nehmen, also auch wirklich einen kulturellen Wandel da im Unternehmen vorantreiben. Und bei beidem wollen wir mit Equally helfen, also sowohl den Paaren ganz konkret, aber eben auch den Unternehmen, die Strukturen dafür schaffen wollen, dass diese Vereinbarkeit zwischen Care-Arbeit und Arbeit im Job eben auch besser möglich wird.
Und wie, also du sprachst gerade einen Punkt an, ist es zu privat? Also wie offen sind MitarbeiterInnen tatsächlich so ein Tool zu nutzen, das auch noch vom Unternehmen gefördert wird oder empfohlen wird? Hat man da nicht irgendwie so ein, denkt man so, keine Ahnung, ob das dann so, ist ja sehr privat, was man da so austauscht. Ist es dann auch sicher, und gibt es da irgendeine Verbindung zum Unternehmen oder kriegen die dort einen Gutschein in die Hand gedrückt und kommen dann zu euch? Wie funktioniert das?
Ja, es ist eher Letzteres. Also es ist wirklich sehr klar getrennt vom Unternehmen. Also die mitarbeitenden Paare, die kriegen ja wie einen Gutschein, wo sie eben sich privat bei Equally anmelden können. Und wir reporten natürlich nichts zum Unternehmen zurück. Wir selber haben keinen Zugriff auf die Inhalte, die dort per se besprochen werden, sondern wir können natürlich nur sowas sagen wie, wie viel wird Equally genutzt? Wir machen natürlich Feedback-Umfragen. Hat das Entlastung gebracht im Bereich Mental Load und Care-Arbeit? Sagen die Paare, sie haben jetzt eine fairere Aufgabenverteilung? Solche Sachen reporten wir natürlich schon zurück, aber das sind dann einfach Umfragen, wo Paare entscheiden können, was sie teilen. Und das ist auch aus einer Arbeitgebersicht relevant, weil die A natürlich auch diese Privatsphäre wahren wollen, aber eben auch wenig Implementierungsaufwand haben wollen. Also es ist eine Win-Win-Situation, dass beide Seiten das auch bewusst trennen möchten. Und gleichzeitig gibt es aber so Effekte im Unternehmen, die auch von allen Seiten sehr gewünscht sind. Also wir begleiten die Equally-Nutzung dann oft eben mit so einer Live-Session-Reihe. Das bedeutet, bei Beiersdorf haben wir das jetzt zuletzt zum Beispiel so gemacht, wir haben für einen bestimmten Zeitraum Equally dort angeboten für die Mitarbeitenden und in den ersten 3 Monaten dieser Nutzung machen wir noch 3 Live-Sessions, wo wir eben Input geben, aber auch Raum für Austausch schaffen. Mhm. Und da haben wir gesehen, dass der Drang eben auch Best Practices untereinander zu tauschen, sich zu vernetzen, zu sehen, da sind andere, die mit den gleichen Themen strugglen, aber auch das gleiche Ziel von so gleichberechtigten Partnerschaften und Karrieren haben, die Leute miteinander zu verbinden und das eben auch im Unternehmen so als kulturellen Wandel voranzubringen. Der Wunsch ist auch groß, also da möchten Leute auch teilen, wie sie eben Dinge angegangen sind und das unterstützen wir dann natürlich auch, wenn sie das möchten.
Okay, das heißt, Care-Arbeit ist längst zum Wirtschaftsfaktor geworden, haben wir auch schon mal lesen können überall. Was ist euer Eindruck, was bewegt sich da und was bewegt sich vielleicht auch durch Equally da?
Also durch dieses
Sag du sonst.
Durch dieses Verständnis, dass Care-Arbeit ein Wirtschaftsfaktor ist, wird, glaube ich, diese Frage rund um Vereinbarkeit auch vielmehr zum Beispiel aus einer Fachkräftemangelperspektive gesehen. Also ich finde zum Beispiel immer die Zahl total spannend. Es gibt sehr, sehr viele Frauen mit Kindern, die gerne mehr Stunden arbeiten würden, wenn sie könnten. Und wenn diese Frauen nur 1 Stunde pro Woche mehr arbeiten würden, hätten wir 70.000 Vollzeitfachkräfte mehr. Also ne, das sind einfach extrem große Hebel, die man da bewegen kann und dieses Bewusstsein wird auch immer stärker. Und was wir auch sehen, was bewegt sich gesellschaftlich, dass sich die Werte sehr stark verändern. Also gerade in, sage ich mal jetzt, der Generation, die jetzt Kinder bekommt, gibt es einen sehr, sehr großen Wunsch, sich Care-Arbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Jedes zweite Paar möchte das 50-50 machen. Viel weniger setzen es um. Aber genau diese Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit, die wollen wir mit Equally eben schließen und vor allen Dingen am Anfang erstmal die Paare unterstützen, die sich das schon anders wünschen, aber Stand jetzt noch an der Umsetzung scheitern.
Okay. Ronja, du hast ja selber eine Family und den Prozess durchlaufen, wie ihr euch die Care-Arbeit für deine Tochter aufteilt. Kannst du dir vorstellen, dass Equally auch im Seniorenmarkt, sage ich mal, eine große Rolle spielen kann? Oder ist es hauptsächlich auf den Kindermarkt, sage ich mal, fokussiert? Oder geht es auch ganz ohne Anhang?
Ja, genau. Also auf jeden Fall geht es auch ohne Kinder. Also 1/3 der Paare, die Equally aktuell nutzen, haben noch keine Kinder. Insbesondere aus dieser Perspektive, dass es halt gut ist, sich früh darüber auszutauschen, macht es halt auch total Sinn, quasi sein gemeinsames Setup da schon zu schaffen, bevor eben ein Kind noch dazukommt. Wir haben das Angebot aktuell so konzipiert, dass es sich eben schon an Paare richtet. Und bei der Pflege ist es ja häufig noch eine größere Komplexität, dass die Care-Arbeit ja zwischen mehr Akteuren, Geschwistern und so weiter aufgeteilt wird. Das heißt, das kann man aktuell in unserem Tool nicht machen. Was wir aber schon sehen, ist, dass zum Beispiel bei der Arbeitgeberperspektive, also wenn es darum geht zu sagen, ich möchte Menschen mit Care-Arbeit mit Care-Arbeitsverantwortung entlasten. Ich möchte für die auch ein gutes Angebot schaffen, dass da natürlich die Bedürfnisse relativ ähnlich sind. Und wir haben uns da auch intern beispielsweise das Ziel gesetzt, dass wir unsere Kultur eben auch so gestalten wollen, dass wir das sozusagen Vereinbarkeitsfreundlichste Startup Deutschlands sind und dass wir irgendwie zeigen, man kann eigentlich alles erreichen, auch wenn man da eben zusätzliche Verpflichtungen hat, sei es eben Kinder, sei es aber eben auch in der Pflege. Und da nutzen wir eben verschiedene Hebel, um das möglich zu machen. Also beispielsweise tragen wir Care-Arbeitstermine auch im Kalender ein und sprechen die auch transparent in unseren Team-Check-ins an. Wir haben begrenzte Meetingzeiten, also wir machen Meetings nur zwischen 9.30 Uhr und 15.30 Uhr. Freitags ist bei uns grundsätzlich Meeting frei. PraktikantInnen arbeiten bei uns dann eben auch 4 Tage die Woche, weil wir freitags eben nicht mit denen dann so im engen Kontakt stehen können. Also da gibt es ganz viele Hebel, die man eben umlegen kann, um es für MitarbeiterInnen, die diese Verantwortung haben, möglichst leicht zu machen.
Okay. Ja, auf einem spannenden Weg seid ihr. Vielleicht so eine der letzten Fragen. Wird das durchgängig positiv aufgenommen, was ihr da tut? Oder was sind so die Reaktionen auf das, was ihr da anbietet? Da, also auch vor allen Dingen in Richtung, wollt ihr ja auch eine gewisse Welle lostreten, habt ihr selber vorhin gesagt. Was heißt das? Was löst das aus?
Ich kann ja vielleicht mal mit der Arbeitgeberseite anfangen. Und Ronja, du kannst noch ein bisschen mehr zu Social Media sagen. So sind wir auch intern aufgeteilt. Bei der Arbeitgeberseite stoße ich auf sehr viel offeneres Feedback, als ich am Anfang gedacht hätte. Ich glaube, es gibt aber einen großen Unterschied darin, wie sehr Unternehmen kommunizieren, was sie da schon machen. Also es gibt ein Bewusstsein in Unternehmen, dass man, wenn man bestimmte Worte, wie zum Beispiel auch Care-Arbeit benutzt, da auch bei Teilen der Belegschaft an Act. Und wir schauen aber zum Beispiel auch immer, dass wir eine möglichst inklusive Sprache da verwenden, die auch Leute abholt, die vielleicht sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Oder zum Beispiel dieses Framing, dass wir sagen, wir richten uns an Dual-Career-Paare, zieht zum Beispiel viel mehr Männer in unsere Vorträge und Veranstaltungen, als wenn wir sagen, es geht um Care-Arbeit und Mental Load, dann kommen viel mehr Frauen. Also wir können auch mit unserer Sprache und mit unserer Positionierung, gerade in dem Arbeitgeberkontext, selber ein bisschen steuern, wer kommt da und als wie aneckend wird das wahrgenommen. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man sich diesen Space anguckt von, sag ich mal, Vereinbarkeit oder auch so feministischer Care-Arbeit und so, sind wir vermutlich schon die, die da eben vor allen Dingen sich über diesen konstruktiven Paaransatz positionieren wollen. Und das wird, wie ich es wahrnehme, eben auch gerade in so Zusammenarbeit mit Arbeitgebern auch gesehen und gewertschätzt. Mhm. Auf Instagram geht es natürlich schon kontroverser zu, da kann Ronja mehr zu sagen.
Ja, genau. Also da gibt es natürlich schon Debatten und ich glaube, das ist auch ganz normal bei so einem Thema, wo es irgendwie darum geht, wie, was wünschen wir uns da im Privaten, was wünschen wir uns für Rollenbilder und Rollenaufteilung in der Gesellschaft. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, das ist ja auch total gut. Ich erlebe aber auch, dass es sehr viel einfach sehr konstruktive Diskussionen gibt. Also beispielsweise, wenn wir eben so Postings machen, wo es darum geht, was empfindet man als gerecht oder wie, was ist eine wünschenswerte Absprache, die man da innerhalb der Partnerschaft treffen kann, dann gibt es sehr viel Diskussion innerhalb und außerhalb der Community. Aber wie gesagt, es gibt ja auch einfach unterschiedliche Meinungen dazu. Es gibt auch Gründe, warum man da zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen kann. Und es gibt ja immer auch verschiedene Modelle, die alle ihre Berechtigung haben. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass, wie gesagt, wir da irgendein Modell vorgeben würden. Okay. Gleichzeitig gibt es aber natürlich immer auch Leute, die sich einfach sehr stark daran reiben, wenn man sowas wie traditionelle Rollenbilder hinterfragt. Und umgekehrt gibt es sicherlich auch Leute, die uns unterstellen, dass wir da quasi nicht radikal genug unterwegs sind. Also das hat man natürlich, wenn man auf Social Media unterwegs ist, eigentlich immer.
Das ist wohl wahr. Ja, ihr beiden, spannende Reise, die ihr da zusammen angetreten seid und vor allen Dingen, wie ihr euch auch gefunden habt, finde ich ganz toll. Und vielleicht eine allerletzte Frage, die ihr vielleicht jeder für sich auch beantworten kann. Was ist so das Unerwartendste, was bisher so passiert ist, wo ihr persönlich vielleicht gedacht habt, wow, als ich mich auf diese Gründung eingelassen habe, als ich gedacht habe, ich gründe ein Unternehmen, daran habe ich gar nicht gedacht oder etwas, was es vielleicht auch mit euch gemacht hat, ihr euch vielleicht auch selbst nochmal anders erfahren habt. Gibt es da irgendwas, was ihr hier teilen wollt?
Mir fallen vor allen Dingen so die Momente ein, wo ich jetzt immer rückblickend denke, hätte mir das jemand am Anfang gesagt, dass das passieren würde, hätte ich das niemals geglaubt. Also zum Beispiel, dass wir mit Beiersdorf unseren ersten Arbeitgeberpartner unterschrieben hatten, bevor wir überhaupt eine GmbH gegründet haben, weil die auf uns zugekommen sind, weil jemand aus der Testkohorte von Equally quasi das dort platziert hat. Ist was, was ich nie geglaubt hätte. Oder auch, dass wir letztes Jahr beim OMR-Festival auf einer Bühne vor 1200 Leuten standen, super nervös waren, aber halt dieses Thema von Care-Arbeiter eben so eine Aufmerksamkeit bekommt, hätte ich nie für möglich gehalten. Und immer, wenn ich jetzt auch so down mal bin und denke so, boah, das ist alles schon wirklich schwierig und wie geht's weiter und so, dann versuche ich immer wieder auch diese Perspektive einzunehmen, was alles schon passiert ist, womit ich null gerechnet habe, sodass ich auch noch gar nicht weiß, was vielleicht noch alles passieren wird. Und das gibt mir dann wieder so eine diffuse Hoffnung und Zuversicht, dass viele solcher aufregenden und schönen Momente eben hoffentlich auch noch auf mich und uns warten.
Sehr schön.
Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich vorher mir, glaube ich, nicht hätte vorstellen können, wie viel Unterstützung man dann eben auch bekommt, wenn man mit so einer Mission antritt und etwas gründet. Also, dass wir einfach, wir haben schon so viel Unterstützung bekommen von Leuten, die kostenlos für uns gearbeitet haben oder uns eben vernetzt haben oder uns eine Bühne gegeben haben. Und das ist einfach immer wieder so toll und berührend, dass sich Leute da dann so anstecken lassen und eben sagen, ich will eben da auch was mitbewegen und ich glaube da auch dran und ich gebe quasi das rein, was ich in dem Moment habe. Und das das ist, glaube ich, so eine schöne Überraschung gewesen oder ist auch immer wieder eine schöne Überraschung.
Tolle Mutmacher für alle, die uns zuhören und vielleicht noch so ein bisschen zweifeln, ob sie mutig genug sein sollen zu gründen. Eine Gründung beherbergt scheinbar sehr viele schöne Überraschungen, sicherlich auch die eine oder andere schwierige. Aber ich finde, was ihr gerade gesagt habt, können sicherlich auch viele bestätigen, dass man nach Unterstützung fragen kann, dass man aber auch immer Anhänger hat, aber auch natürlich auf Leute trifft, die vielleicht den Weg nicht so spannend finden und vielleicht nicht mitgehen wollen. Umso schöner zu hören, dass ihr auf jeden Fall viele Supporter habt. Und darüber freue ich mich sehr. Ich bin gespannt, was ihr dort bewegen könnt, wohin euch die Reise auch führt und bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Offenheit und für den Input, den ihr hier auch gegeben habt.
Danke dir für die Einladung.
Ja, vielen Dank.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.